Diese Woche schauen wir uns Messungen zum Dynamikumfang der Sony A7 V an. Gerüchten zufolge plant Leica zudem eine neue SL-Kamera auf Basis einer sehr guten anderen Panasonic-Kamera. Und was Neues von Fuji gibt's auch noch. Der Jahresendspurt haut nochmal rein bei Fotografics News. Hallo und herzlich willkommen zurück und vielen Dank an alle, die neu mit dabei sind. Und denn ihr habt tatsächlich noch ganz entspannt vor Jahresende die 3000 Abos geknackt. Und das gibt uns nämlich die Möglichkeit, ein bisschen besser für das nächste Jahr zu planen. Mich freut es auch richtig, dass meine wöchentlichen News-Übersichten und größere Videos wie mein Kompaktkamera-Vergleich so gut ankommen und habe deshalb auch richtig Lust, mir für euch im neuen Jahr noch mehr Praxiseindrücke zu holen und dann euch zu zeigen. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare unter diesem Video, was ihr so interessant findet. Eher Kameras, eher Zubehör oder vielleicht sogar ein paar Praxistipps oder Bildbearbeitungsprogramme. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was euch so interessiert. Bevor wir thematisch einsteigen, werfen wir auch nochmal einen kurzen Blick auf die neuen Christmas Deals bei Fotokoch, denn euer und unser Partner für Fotografie und Videografie sponsert diese Folge mal wieder und hat uns äußerst freundlich auf die Christmas Deals hingewiesen. Denn unter anderem gibt es da die Sony A7 IV für 1.849 € und die R6 Mark II von Canon für nur 1.799 € mit dem Gratis-Objektiv und für 1 € gibt es dann noch einen Akku dazu. Das sind ungefähr die Preise, die wir auch neulich beim Black Friday gesehen haben. Habt ihr die Deals also damals verpasst, solltet ihr auf jeden Fall mal in den neuen Prospekt schauen. Link gibt es wie immer in der Podcast- und Videobeschreibung. Thematisch los geht's diese Woche mit einer neuen SL-Kamera von Leica. Dafür müssen wir uns aber mal die älteren Modelle anschauen. Die Leica SL3, die ihr jetzt gerade auf YouTube auch mal eingeblendet seht, die löst mit 60 Megapixeln auf. Und hier sehen wir auch noch die SL2S aus dem Jahr 2020, die damals mit nur 24 Megapixeln aufgelöst hat. Warum ich euch von den alten Kameras erzähle? Naja, Gerüchten zufolge arbeitet Leica jetzt an einem neuen SL-Modell, das im Mai nächsten Jahres vorgestellt werden soll. Und die soll auf der Lumix S1 R2 basieren, die einen Sensor mit 44,3 Megapixeln nutzt. Genauer gesagt einen rückseitig belichteten CMOS-Sensor ohne Tiefpassfilter, der eine besonders hohe Schärfe bietet. Die S1 R2 ist auch sonst eine wirklich leistungsstarke Kamera mit 40 Bildern pro Sekunde in der Serienbildaufnahme, einem 5-Achsen-Bildstabilisator, der bis zu 8 Blendenstufen ausgleichen kann und auch einem KI-gestützten Autofokus mit 779 Phasenmessfeldern. Erschienen ist sie auch erst im letzten Februar, also 2025, für eine UVP von 3.599 €. Das wäre natürlich eine wirklich starke Grundlage für eine neue Leica, die dann aber eine vergleichsweise geringe Auflösung mitbringen würde, also im Vergleich zu den anderen Modellen. Leica würde allerdings dadurch auch eine Lücke zwischen dem Modell mit 24 und dem Modell mit 60 Megapixeln füllen. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass Nutzer der SL3 aber eher ungern beim Nachfolgemodell mit einer geringeren Auflösung leben wollen. Stellt sich also die Frage, ist die neue SL auf Grundlage der S1 R2 ein neues Zwischenmodell oder eine Nachfolgerin? Schreibt mir euren Tipp doch gerne mal in die Kommis. News 2 ist eine kleine Marktnews, die aber in der nächsten Meldung dann nochmal relevant wird. Zwar wurden im Oktober 2025 sage und schreibe 288.183 Kompaktkameras laut CIPA mit fest verbautem Objektiv verkauft und auch verschickt und hoffentlich auch genutzt. Einen so hohen Wert gab es zuletzt im Jahr 2020. Kompaktkameras feiern also auch mit Blick auf die nackten Verkaufszahlen ein Comeback. Dementsprechend bin ich auch ganz happy, dass wir uns dieses Jahr schon einige Modelle für euch anschauen konnten. Den Kompaktkameravergleich gibt es hier natürlich noch immer auf YouTube. Den seht ihr hier oben gerade irgendwo eingeblendet. Jetzt nutzen wir die letzte News mal als Übergang und bleiben bei Kompaktkameras, denn Fuji hat mit der X100-Serie sicherlich ja seinen Teil dazu beigetragen, dass kompakte Kameras wieder beliebter geworden sind. Da finde ich es persönlich auch ganz interessant, dass Fuji Kameras mit fest verbautem Objektiv wohl auch weiterhin Aufmerksamkeit schenken wird. Seit der X106 sind die ziemlich beeindruckende GFX100RF und die in meinen Augen eher enttäuschende XHF erschienen. So, XH findet hier auf YouTube hier oben irgendwo auch ein Review von mir. Die GFX100F hat sich mein Kollege Jürgen auf fotografics-magazin.de angeschaut. Und jetzt gibt es noch Gerüchte, dass Fuji wohl an einer neuen Kompakten mit 1-Zoll-Sensor arbeitet. Genaue Details gibt es bisher noch nicht so wirklich. Ganz interessant ist aber, dass sich viele Fuji-Fans wohl eine Neuauflage der X30 wünschen. Die Kamera kam bereits 2014 auf den Markt und nutzte damals einen 2/3 Zoll Sensor. Wäre so durchaus interessant, eine 1 Zoll Version mit Zoom-Objektiv und den neuen Funktionen von Fuji so zu haben. Da bleiben wir also auf jeden Fall mal dran. Okay, letzte Woche haben wir uns ja die Sony A7 V angeschaut und da hatte ich ja schon so ein paar Infos aus Testberichten in meinem kleinen Kuriositätenkabinett aufgenommen, die ich damals interessant fand. Jetzt, also so 10 Tage nach dem Launch, gibt es auch endlich Messungen zum Dynamikumfang der Kamera. Sony selbst gibt den Dynamikumfang ja mit bis zu 16 Blendenstufen an, was gleich aus zwei Gründen ein wenig unplausibel scheint. Einerseits erreichen solche hohen Dynamikumfänge eigentlich eher digitale Mittelformatkameras oder Filmkameras. Andererseits gilt die Sensortechnologie, die Sony einsetzt, also teilweise gestapelte Sensoren, als eher eingeschränkt im Dynamikumfang. Die Seite Photons to Photos hat den Dynamikumfang jetzt gemessen und zeigt dabei, im ISO-Bereich zwischen ISO 50 und ISO 400 ist der Dynamikumfang der A7 V zumindest etwa eine Blendenstufe besser als bei der Vorgängerin. In höheren ISO-Bereichen ist ebenfalls eine leichte Verbesserung erkennbar, allerdings ist es dann keine ganze Blendenstufe mehr. Im Vergleich zu anderen Modellen schneidet die A7 V ebenfalls ziemlich gut ab. Hier seht ihr mal einen Vergleich mit der Nikon Z7 II, der Z6 III, die auch einen teilweise gestapelten Sensor nutzt, und der Nikon Z8. Hier schlägt die Sony alle Kameras und vor allem im Bereich zwischen ISO 50 und ISO 800 deutlich. Hier nochmal ein Vergleich mit Canon, da sind die Unterschiede geringer, aber in unteren ISO-Bereichen auch wieder recht deutlich. Die R6 Mark III fehlt hier leider, die hat Photons to Photos noch nicht getestet. Und zu guter Letzt haben wir nochmal einen Vergleich zwischen der A7 V, der A7 R5 und der S1 II sowie der S1 R2 von Panasonic. Hier ist die A7 V bis ISO 400 dann deutlich vor den anderen Modellen. Bei sehr hohen ISO-Bereichen rund um ISO 12.800 bietet dann aber die S1 R2 die besten Testergebnisse. Was man bei all diesen Ergebnissen aber im Hinterkopf behalten sollte, wird durch die Dreiecke angezeigt, die in den Graphen der A7 V immer benutzt werden. Denn Sony verwendet in der A7 V eine interne Rauschreduzierung, die auch bei RAWs aktiviert bleibt. Das wirkt sich dann positiv auf den Dynamikumfang aus, wirkt sich dann aber potenziell negativ auf feine Details aus. Canon macht das ebenfalls bei allen ISO-Werten. Nikon und Panasonic setzen die Rauschreduzierung hingegen nur in hohen ISO-Bereichen ein. Das will ich persönlich erstmal gar nicht bewerten. Wenn ihr die Thematik nochmal anhand von Bildern genauer erklärt bekommen wollt, schaut doch gerne mal beim Kollegen Stefan Wiesner vorbei. Ich habe mir seinen Test zur A7 V heute mal beim Mittagessen angeschaut und da zeigt er die Rauschreduzierung nochmal anhand von Beispielbildern. Canon kam diese Woche irgendwie ein bisschen zu kurz, da schauen wir uns auch hier nochmal ein Gerücht an. Die legendäre AE1 von Canon feiert im April nächsten Jahres ihren 50. Geburtstag und da vermutet die Canon-Community im Netz aktuell, dass Canon dann eine digitale Neuauflage der Kamera auf den Markt bringen wird. Aktuell wird sie im Netz als Canon EOS RE1 gehandelt und jetzt gibt es endlich mal wieder neue Informationen zur Retro-Kamera. So soll sie den 32,5-Megapixel-Sensor der R6 Mark III nutzen, der in Testberichten ja auch durchaus gelobt wird. Preislich soll die Kamera wohl in einem Bereich um 1.999 US-Dollar angesiedelt sein. Und zum Erscheinungsdatum haben wir leider noch keine Infos. Sobald ich hier mehr erfahre, lasse ich euch das natürlich wissen. Ihr dürft mir aber gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Retro-Canon interessant findet. Und damit endet Folge 128 von Photographic News auch schon. Ich will am Ende dieser Folge nochmal ganz kurz über unseren Winterfahrplan sprechen. Ich fahre nämlich ein bisschen meine Familie besuchen. Daher fällt Photographic News zum Ende des Jahres auch ein wenig aus. Nächste Woche gibt es dann noch eine Folge, dann bis Ende des Jahres nicht mehr. Na gut, das war jetzt doch relativ einfach. Also nochmal bis nächste Woche, genießt die Vorweihnachtszeit und ich würde sagen, auf Wiederhören. Ciao.